Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Letzte Woche haben wir eine Predigtreihe über soziale Gerechtigkeit begonnen. Und es ist ein Thema, das sehr auf den kulturellen Geist ausgerichtet ist. In den letzten Monaten haben viele auf der ganzen Welt nach Gerechtigkeit für die Unterdrückten, Gerechtigkeit für die Verfolgten, nach Würde, gleichen Rechte, Chancen und Schutz für Menschen aller Hautfarben, aller Nationalitäten und Hintergründe gerufen. Und das zu Recht. Es ist eine gute Sache, dass die Menschen nach Gerechtigkeit schreien. Tatsächlich ist es längst überfällig, dass wir uns als Gesellschaft mit den Problemen der systemischen Rassismus und der Vorurteile auseinandersetzen. Wir müssen offene und ehrliche Gespräche haben in Universitäten und Schulen, in unseren Kirchen und Gemeinden und an unseren Esstischen führen. Wir müssen lernen, einander gut zuzuhören. Und wenn wir diese Gespräche führen, wenn wir Hoffnung auf echte, grundlegende Veränderungen haben wollen, ist es wichtig, einen festen Grund zu haben, auf dem wir stehen können. Es ist wichtig, überhaupt eine Grundlage für alles im Leben zu haben. Und wenn wir das Thema der sozialen Gerechtigkeit betrachten, müssen wir uns fragen, was unsere Grundlage ist. Was ich damit meine ist, was treibt unseren Schrei nach Gerechtigkeit an? Was sollte ihn antreiben? Wie sieht Gerechtigkeit überhaupt aus? Wie sollte es aussehen und wer entscheidet darüber? Und in dieser zerbrochenen Welt, welche Hoffnung haben wir, dass die Gerechtigkeit jemals siegen wird? Wir haben die Predigtreihe letzte Woche begonnen und uns angesehen, wie das Fundament der Gerechtigkeit im allerersten Kapitel der Bibel zu finden ist, in Gott selbst. Gott ist der Gerechte. Er kümmert sich um die Gerechtigkeit, weil er selbst vollkommene Gerechtigkeit, vollkommene Liebe, vollkommene Wahrheit ist. Und Gott ist dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der drei in eins. Vollkommene Einheit in Vielfalt. Er ist das ultimative Vorbild für uns, was seinen Ruf für uns alle ist, für die Einheit unter einer vielfältigen Menschheit. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, gleich an Würde und Wert, männlich und weiblich, schwarz, braun und weiß, reich und arm. Wir sind alle nach Gottes Ebenbild. Das bedeutet, dass jeder in den Augen Gottes wertvoll ist. Es gibt keine Zufälle und es gibt keinen Grund für Rassismus. Und das erste Kapitel der Bibel lehrt, dass Gott alle Menschen, alle Nationen aus nur zwei Individuen, Adam und Eva, unseren ersten Eltern hervorgebracht hat. Und das bedeutet, dass auf der Blutebene, dass wir alle Brüder und Schwestern sind. Wir sind alle Teil einer Rasse, der menschlichen Rasse. Und noch einmal bedeutet das, dass Rassismus keinen Platz hat, dass es keinen Sinn macht. Alle diese Dinge geben uns eine solide Grundlage, die Säkularismus und Naturalismus bei diesem Thema einfach nicht haben. Wenn du etwas mehr darüber hören möchtest, dann das, was ich letzte Woche gepredigt habe. Ich habe über dieses Thema gepredigt und wenn du dir die Predigt von letzter Woche noch nicht angehört hast, dann nachher kannst du das dir bitte anschauen. Also haben wir letzte Woche damit begonnen, uns nur auf das erste Kapitel der Bibel zu konzentrieren. Und diese Woche werden wir ein bisschen ehrgeiziger sein. Das heißt, wir werden merken, wie der Rest der Bibel uns eine Grundlage für soziale Gerechtigkeit, für Rassenversöhnung und für das kostbarste Gut gibt, Hoffnung angesichts der Ungerechtigkeit. Aber bevor wir anfangen, lass uns beten. Vater, du bist der Gerechte. Du hast uns geschaffen und dein Sohn Jesus hat uns erlöst. Hilf uns, dein Wort besser zu verstehen, deine Liebe zu verstehen für alle Nationen, damit wir einander besser lieben können und damit wir füreinander ein Segen sein können. In Jesu Namen beten wir. Amen. Also wie gesagt, die Bibel beginnt mit Gott, mit seiner Schöpfung des Universums, mit der Erschaffung aller guten Dinge, seine Schöpfung von Mann und Frau und sie sehr gut zu nennen. Sie waren in vollkommener Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Es war eine vollkommen gerechte, vollkommen harmonische Welt, eine Welt, in der alles so war, wie es sein sollte, bis unsere ersten Eltern in ihrem Stolz gegen Gott rebellierten und die Sünde in die Welt brachten. Der Friede war gebrochen, die Gerechtigkeit war zerbrochen, die Sünde verdarb die Menschheit und die Welt mit ihr. Und was geschah gleich nach ihrer Rebellion? Also zwei Sachen. Erstens eine zu Recht verdienter Fluch und zweitens ein unverdienter Segen. Erstens der Fluch. Das war der Fluch, dass Adam und Eva mit Sicherheit sterben würden. Dass die ganze Menschheit nach Adam und Eva in diese gefallene, ungerechte Welt geboren werden würde. Dass die menschliche Geschichte von Kampf geprägt sein würde und dass alle eines Tages sicher sterben würden. Das war der Fluch, den die Menschheit verdient, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt hat, rebelliert hat. Aber zusammen mit dem gleicherweise verdienten Fluch, zusammen mit dem gerechterweise verdienter Fluch kam ein unverdienter Segen, ein Versprechen, dass Gott einen Samen der Frau hervorbringen würde, die eines Tages der Schlange den Kopf zertreten würde, die das Böse töten würde, die den Fluch rückgängig machen und alle Dinge richtig und gerecht machen würde. Es war ein Versprechen eines unverdienten Segens. Als die Menschheit begann, sich zu vermehren, begann auch der Stolz, sich zu vermehren. Und schnell zur Geschichte vom Babelturm, über die wir in 1. Mose Kapitel 11, Vers 1 lesen. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte, Vers 4. Und sie sprachen wohlan, das heißt Gott, die Menschen sprachen wohlan, lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Um also zusammenzufassen. Es gab zu dieser Zeit ein Volk, eine Nation, eine Sprache auf der Erde. Aber das war ein sehr stolzes Volk, das wie seine ersten Eltern gegen Gott rebelliert haben, die sich selbst an ihre Stelle setzten. Sie haben angefangen, um ihres Stolzes willen eine Stadt und einen Turm zu bauen, um sich einen Namen zu machen. Gott wusste, was sie taten. Und so kam er, um dem ein Ende zu setzen, um ihnen eine gerechte Strafe zu geben. Wir haben darüber in Vers 7 gelesen. Der dreieinige Gott spricht hier, Genesis 11, die Verse 7 und 8. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Also wegen ihres Stolzes bestrafte Gott sie, indem er ihre Sprachen verwirrte. Die Menschen wurden auseinander gezwungen und Nationen und Stämme begannen, miteinander zu kämpfen. Es war ein gerecht verdienter Fluch. Doch gleich danach, im nächsten Kapitel, finden wir wieder ein unverdienter Segen. Genau wie im Garten Eden folgt auf dem gerechten Fluch das Versprechen eines unverdienten Segens. 1. Mose 11 erzählt uns vom Babelturm und 1. Mose 12 lesen wir über Gottes Verheißung, alle Nationen zu segnen. Lass es uns lesen. Genesis 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will Segen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Dies hier ist die Geburt des Volkes Israel. Gottes Ruf auf das Leben von Abraham und Sarah. Sie waren nur zwei Menschen, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, als Gott zu ihnen kommt und sie ruft und ihnen eine Reihe von Verheißungen gibt. Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt, verlasse alles, was du kennst, denn ich habe große Pläne für dich. Gott sagt, er wird ihnen ein versprochenes Land geben und sie zu einer großen Nation machen. Und hör dir das gut an. Gott sagt, dass er Abrahams Namen groß machen wird. Erinnere dich daran, was wir gerade ein Kapitel zurückgelesen haben. Die Menschen in Babel versuchten, sich in ihrem eigenen Stolz einen Namen zu machen und Gott machte dem ein Ende. Aber hier sagt Gott zu Abraham, du brauchst dir keinen Namen zu machen, weil ich werde deinen Namen groß machen. Und nicht nur aus irgendeinem Grund, sondern damit du ein Segen sein wirst. Das ist es, was Vers 2 gesagt hat. Und das ist auch ein gutes Wort für uns, für alle von uns, die versuchen, sich in der Welt zu beweisen, die übermäßig darauf bedacht sind, unseren Namen groß zu machen, die zu sehr um unseren Ruf besorgt sind. Es ist Gottes Aufgabe, uns Erfolg zu geben oder nicht, unseren Namen groß zu machen oder auch nicht. Und selbst dann, wenn er es tut, ist es zum Wohle anderer, dass du ein Segen sein kannst. Und speziell zu unserem Thema über soziale Gerechtigkeit. Für jeden, der heute zuhört und sich machtlos fühlt, der sich stimmlos oder gesichtslos fühlt, Gott sorgt sich um dich. Er kann dich nehmen, egal in welcher Situation du bist. Und er kann deinen Namen groß machen, nicht nur um deinetwillen, sondern für dich, um ein Segen zu sein. Und jetzt möchte ich, dass wir den Vers 3 von 1. Mose Kapitel 12 aufmerksam beobachten. Gott endet sein Gespräch mit Mose, indem er zu Abraham sagt, ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In dir werden alle Geschlechter, alle Familien der Erde gesegnet sein. Das heißt, alle Nationen, Stämme, Sprachen, Völker, Familien, Geschlechter werden gesegnet werden durch den Samen Abrahams. Gott schuf die Nation Israel nicht nur um Israel groß zu machen, nicht nur um Abrahams Namen groß zu machen, sondern für alle Nationen. Also wir haben der wohlverdiente Fluch gegen die Nationen in Babel, zu Babel gesehen und der unverdiente Segen für die Nationen durch Abraham. Was bedeutet das alles? Es bedeutet, dass Gott die Welt liebt. Er liebt alle Nationen und Kulturen. Und so sollen wir. Er hat Sprachen erschaffen, er gründete Nationen. Jede Nation und Kultur hat Elemente, die das Ebenbild Gottes widerspiegeln. Und jede Kultur, jede Nation hat zerbrochene Elemente, die versuchen, sich einen Namen zu machen. Aber Gott hat von Anfang an versprochen, jede Nation zu erlösen und zu segnen. Im Laufe der Jahre habe ich einen Kurs über die Theologie der Mission gegeben und ich frage immer meine Studenten, wann hat die christliche Mission begonnen? Normalerweise bekomme ich die folgenden Antworten. Also zum Beispiel zu Pfingsten, als die Nationen nach Jerusalem kamen und der Heilige Geist mit Feuerzungen auf die Jünger herabkam, damit sie das Evangelium weitergeben konnten, damit alle Nationen es in ihren eigenen Sprachen verstehen konnten. Eine gute Antwort, würde ich sagen. Aber gehen wir ein wenig weiter zurück. Und dann würde jemand antworten, in dem Missionsbefehl, the Great Commission auf Englisch heißt es, den Jesus gab, Matthäus Kapitel 28, die Verse 18 bis 20, als Jesus gesagt hat, geht also in alle Welt, macht Nationen zu Jüngern. Noch eine gute Antwort, aber gehen wir noch weiter zurück zum Alten Testament. Und Sie erwähnen, dass Jona zum Beispiel zu den bösen Nineviten ging, wie Gott die ganze Stadt der heidnischen Götzendiener bekehrt hat. Und ein anderer Student erwähnte Ruth oder Rahab, wie Gott diese Heiden durch den Glauben in die Nation Israel gebracht hat. Und ich lasse sie immer weiter zurückmarschieren, weiter und weiter zurück. Aber wann? Wann hat die christliche Mission wirklich begonnen? Die Antwort ist dies. Es war Gottes Idee, von vor Anbeginn der Zeit, von der Ewigkeit in der Vergangenheit, jede Nation zu erlösen und zu versöhnen. Es ist das, was wir Gottes Bund der Erlösung nennen. Sein Versprechen, dass er seinen einzigen Sohn für die Welt senden würde. Wir sehen diese Verheißung an die Nationen schon im 1. Mose, im 1. Buch der Bibel, als Gott diese zwei Menschen, die wir schon angeschaut haben, Abraham und Sarah, dass Gott sie nahm und eine große Nation aus ihnen machte, um alle Nationen, alle Familien der Erde zu segnen. Aber Gott hat Israel nicht nur um Israels Willen erschaffen. Das ist es, was der Herr im alttestamentlichen Buch von Jesaja 49, Vers 6 sagt. Er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Dies ist auch für uns eine Botschaft. Wir sollten uns um die ewige Erlösung kümmern, nicht nur für uns selbst und nicht nur für Menschen, die wie wir aussehen und klingen. Und wir sollten uns um Gerechtigkeit und Frieden in diesem Leben kümmern, nicht nur für Menschen aus unserer eigenen Kultur oder Sprachgruppe oder Hautfarbe oder Nationalität. Wir sind zu etwas mehr berufen, von Gott gesegnet zu werden, um ein Segen für andere zu sein. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere zu achten. Und das ist Gottes Ruf auf Abrahams Leben. Sein Ruf noch einmal an die Jüngern und für uns heute. Immer und immer wieder zeigt Gott in der Bibel seine Liebe zu allen Nationen. Alle Nationen wurden von Gott nach seinem Ebenbild geschaffen. Alle Nationen haben sich gegen Gott rebelliert und haben seinen Zorn zurecht verdient. Aber Gott hat versprochen, dass alle Nationen erlöst werden. Der Sündenfall hat die Menschheit zerbrochen, eine Nation gegen die andere ausgespielt durch Adam und Eva und wieder bei Babel. Ungerechtigkeit ist seither die menschliche Geschichte, aber Gottes Erlösung versöhnte uns mit Gott durch Christus. Und wir haben Gottes Fluch für die Sünde gerechterweise verdient. Aber am Kreuz nahm Jesus den Fluch für uns auf sich und gab uns den unverdienten Segen. Es ist alles aus Gnade. 1. Petrus Kapitel 3, 18 haben wir letzte Woche gelesen, werden wir noch einmal lesen. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er für uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Durch Christus sind wir erlöst worden. Und Gott hat mehr im Sinn als unsere eigene Erlösung. Er will nichts weniger als alle Nationen, dass alle Nationen die Erlösung durch Christus erfahren. So hat Gott die Welt geliebt. Paulus zum Beispiel im Neuen Testament schreibt in Epheser 2, nur ein paar Verse nach der berühmten Zeile, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es nicht aus Werken. Also der berühmte Vers. Aber Paulus schreibt an die Nichtjuden in Ephesus, jetzt aber in Jesus Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Und er spricht hier von Juden und Nichtjuden. Das heißt, alle Nationen eins gemacht hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggt hat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Also das sind gute Worte für uns, gute Hoffnung. Und gute Motivation, zusammenzukommen als Menschen aus allen Nationen in Christus. Willst du ein Heilmittel gegen Rassismus und Vorurteile? Willst du ein Ende der Feindschaft, die die Menschen trennt? Gott bietet uns ein übernatürliches Heilmittel an, das alles übersteigt, das wir aus eigener Kraft jemals erreichen könnten. Gott verspricht, dass er einen Leib macht, einen neuen Menschen anstelle von zweien und dass er Gläubige aus allen Nationen durch das Kreuz mit Gott versöhnt. Gerade jetzt auf der ganzen Erde, Gott formt einen pannationalen, vielfarbigen Leib, eine Braut für seinen eigenen Sohn. Mehrsprachig. Und wenn du keine Ausländer oder Immigranten magst, dann ist der Himmel kein Ort für dich. Wenn du ein Problem mit Leuten hast, die anders ausschauen oder anders klingen als du, dann wirst du den Himmel nicht mögen. Denn der Himmel wird ein riesiges multikulturelles Fest sein, mit den Erlösten aus jeder Nation, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jedes Geschlecht und jeder Familie. So steht es am Ende der Bibel. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Von Anfang der Bibel bis zum Ende gibt Gott uns eine Antwort auf Rassismus und Ungerechtigkeit. Wir haben eine mächtige Grundlage für Gerechtigkeit, dass Gott die ganze Menschheit nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Wir haben ein mächtiges Heilmittel der Versöhnung, dass Gott alle Nationen in Christus in einem Leib versöhnt hat. Und er ruft uns auf, einander zu lieben und unser Leben füreinander hinzugeben. Und wir haben eine mächtige Hoffnung für die Zukunft. Gott verspricht, eines Tages alles wiederherzustellen, der Ungerechtigkeit ein endgültiges Ende zu setzen, zu einer Zeit, in der sein Volk aus allen Nationen vollkommen um den Thron vereint sein wird, um den dreieinigen Gott anzubeten. Amen. Lasst uns beten. Vater, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Fundament. Wir danken dir für dich, für dein Heil, für deine Liebe, für deine Gnade, für alle Nationen und für uns. Hilf uns, zu Christus zu kommen. Hilf uns, andere mit dem Evangelium zu erreichen. Hilf uns, Leute der Versöhnung zu sein. In Jesu Namen beten wir. Amen.